Paulus, der Apostel, den viele so wertschätzen, ja, weil Gott ihn aus einem Umfeld herausgerettet hat, das grausam und verdorben war. Und diese Rettung, die macht uns auch heute noch Hoffnung. Er wird vom Verfolger zum Verfolgten. Er wird vom Christus-Hasser zum Christus-Lieber. Das sehen wir in seinem Leben und die Ausbildung, die er genossen hat vor seiner Bekehrung unter Gamaliel. Vielen Dank. Unter Gamaliel, die war von großer Bedeutung für das, was Gott mit ihm vorhatte. Er, Gott, der ihn als Werkzeug gebrauchen wollte und seinen Namen, Gottes Namen, vor Juden, Heiden und vor Könige zu tragen und ihn groß zu machen, seinen Namen zu preisen und Gott hochzuhalten. Und so geht Paulus darum, in seinem Leben Gott die Ehre zu geben. Er würde Gottes Ehre mit seinem Leben bezahlen, wenn es denn sein muss. Denn für ihn ist das Leben Christus. Alles, was er tut, sagt er, und wie er sich verhält, das sagt und tut er für Christus. Er hat sein Leben Jesus Christus geweiht. Und sein Sterben würde ein Gewinn sein. So lesen wir es in Vers 21 aus dem ersten Kapitel. Eines Tages wird er die Ewigkeit mit dem verbringen, für den er gelebt hat. Und das wäre ein unermesslicher Gewinn für ihn. In seinem Dienst hat Paulus viele Gemeinden gegründet, unterstützt und belehrt. Und dazu gehörte auch die Gemeinde in Philippi. Philippi, eine römische Kolonie mit römischen Rechten und Traditionen. Die Bürger in dieser Metropole, die waren stolz darauf, Philipper zu sein. Ja, und sich auch so nennen zu dürfen. Und sie setzten alles daran, ihrer Stadt, ihrer Metropole, die Ehre zu geben, indem sie so wandelten, dass sie würdig ihrer Metropole wandeln. Und darum weiß auch Paulus. Ja, darum weiß er, dass sie würdig ihrer Stadt wandeln wollen, aber er ermahnt sie und benutzt das und ermahnt sie in Vers 27 in Kapitel 1, indem er schreibt, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Das ist eine Aussage, mit der die Philipper darauf aufmerksam machen möchte, dass es nicht mehr darum geht, Philippi die Ehre zu geben, Philippi zur Ehre zu leben, sondern Gott und Christus zur Ehre zu leben. Er schreibt diesen Brief, diesen wunderbaren Philipperbrief aus dem Gefängnis in Rom. Auch das haben wir beleuchtet. In Rom stand er unter Hausarrest, wie wir es auch letzte Woche in Apostelgeschichte 28 gelesen haben. Er zeigt aber auch, um das große Bild bis hierher zu geben, auf, dass die Fesseln, in denen er ist, zur Förderung des Evangeliums dienen. Denn er war ja dazu berufen, Gottes Namen vor Juden, Heiden und Könige zu bringen. Und dadurch, dass immer eine Wache an ihn gekettet war, hat er eifrig das Evangelium verkündigt. Und so kam das Evangelium an das Haus des Kaisers. Und so hat Gott seine Fesseln gebraucht, um das Evangelium zu fördern. So schickt Paulus Epaphroditus, nachdem er diesen Brief geschrieben hat, los, um diese Botschaft und seine Freude über die Gläubigen, über die Geschwister in Philippi zu überbringen. Und er ermutigt sie mit den Versen 27b und folgende. Ich lese uns die vor aus Kapitel 1. Er ermutigt sie und ermahnt sie, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Und so sehen wir in diesen Versen auch schon, wo Paulus ein Problem in der Gemeinde sieht, ja, in der Einheit. Er weiß um Euodia und Syntyche, die irgendwelche Streitigkeiten hatten, die die Gemeinde und ihre Einheit gefährdeten. So ermahnt er die Philipper gleich hier das erste Mal in einem Geist festzustehen und miteinander zu kämpfen. Und so sind wir in das Kapitel 2 gekommen und haben das letzte Mal begonnen, uns mit der Voraussetzung und Umsetzung für die Einheit in der Gemeinde zu befassen. Die Voraussetzung ist bereits geschaffen, und das sagt Paulus auch gleich in Kapitel 2, Vers 1, wenn er schreibt, da es nun bei euch Ermahnung in Christus gibt, da es Zuspruch der Liebe gibt, da es Herzlichkeit und Erbarmen gibt, da es Gemeinschaft des Geistes gibt. Und er stellt somit klar, dass diese Dinge in dem Leben eines Christen definitiv vorhanden sind. Sie müssen nicht erst entstehen oder aufgenommen werden. Sie sind schon da und in jedem vorhanden, der errettet ist. So ist es eine Ermahnung und eine Ermutigung an die Philipper, da sie diese Dinge ausleben sollen, die schon vorhanden sind. Denn der, welcher das gute Werk begonnen hat, wird es auch vollenden. Und so fährt Paulus fort und hält die Philipper dazu an, seine Freude völlig zu machen. Denn sein Leben ist Christus. Und wenn sie danach streben, die Dinge, die in Vers 2 geschrieben stehen, zu tun, in ihrem Leben umzusetzen, weiß Paulus, dass sie Gott die Ehre geben und würdig des Evangeliums des Christus wandeln. Und das würde auch seine Freude völlig machen. So macht meine Freude völlig, schreibt er in Vers 2, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Und diesen Aufruf hat die Gemeinde in Philippi hoffentlich ernst genommen. Sie sollten eines Sinnes sein, das heißt, sie sollten das gleiche denken. Dieses Denken kann nur aus Gottes Wort und durch Jesus Christus hervorgebracht werden und beinhaltet die Dinge, die wahrhaftig, die ehrbar, die gerecht, die rein, die liebenswert, die wohllautend gut und lobenswert sind, wie wir es in Philipper 4, Vers 8 lesen können. Also geht es darum, richtig zu denken. Das wird dazu führen, dass die Philipper, dass sie die gleiche Liebe haben werden. Die Liebe, die sich aufopfert und nicht auf das eigene sieht. Und so ist die Voraussetzung für die Einheit in der Gemeinde darin geschaffen, dass die Dinge in Vers 1 bereits vorhanden sind. Wir haben das mit der vorhandenen Realität beschrieben, auf die Paulus die Philipper hinweist. Und den ersten Teil der Umsetzung haben wir gerade kurz Revue passieren lassen. Es war die Ermahnung, diese Realität auch umzusetzen. Und jetzt geht Paulus noch weiter, indem er den zweiten Teil der Umsetzung eigentlich bringt. Und wir wollen uns damit auseinandersetzen, mit der Voraussetzung und Umsetzung für die Einheit in der Gemeinde, indem wir die Verse 3 und 4 betrachten, bevor wir zu den so bekannten Versen 5 bis 11 kommen. Und ich lese uns die Verse aus Kapitel 2 noch einmal vor. Da es Ermahnung in Christus gibt, da es Zuspruch der Liebe gibt, da es Gemeinschaft des Geistes gibt, da es Herzlichkeit und Erbarmen gibt, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder schaue auf das des anderen bis hierher. Was für tolle und ermahnende Worte und Instruktionen, die Paulus hier gibt. Und er fängt nicht an und schreibt ihnen vor, was sie erlernen müssen. Nein, er zeigt ihnen auf, dass diese Dinge in Vers 1 vorhanden sind und dass die Philipper sie umsetzen müssen, anwenden müssen in ihrem Leben. Lasst uns diese zwei Verse aus diesem wunderbaren Abschnitt betrachten, um die Umsetzung für die Einheit in der Gemeinde weiter anzuschauen. Paulus geht ganz praktisch darauf ein und wir haben es hier in zwei Sätzen, haben wir zwei Gegensätze, die zum einen sagen, wie sich die Philipper nicht verhalten sollen und zum anderen, was sie tun sollen. Ja, das sehen wir daran, dass er schreibt, tut das nicht, tut es nicht so, sondern so. Er zeigt so eindeutig auf, um was es bei der Einheit in der Gemeinde, um was es im Umgang miteinander geht. Erinnert euch, sie sollen gleich denken, die gleiche Liebe haben und einmütig auf das eine bedacht sein. Wenn wir uns mit dem ersten Gegensatz und später auch mit dem zweiten befassen, müssen wir die vorangegangenen Verse im Hinterkopf haben, denn Vers 1 ist die Voraussetzung dafür, dass Verse 2 bis 4 überhaupt angewendet werden können. Und so setzt Paulus es voraus, dass die Dinge aus Vers 1 bei den Philippern bereits existieren, wenn er in Vers 3 schreibt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und so wollen wir jeden Gegensatz in seine zwei Hauptbestandteile aufteilen und uns Vers 3 zunächst mit der Selbstsucht und dem nichtigen Ehrgeiz befassen, von dem Paulus sagt, dass wir diese Motivation im Umgang miteinander nicht haben sollten. Tut nichts, schreibt er, aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Zwei Worte, die eine ich-zentrierte Aussage beinhalten und somit sind diese Eigenschaften nicht in der Lage und werden nicht in der Lage sein, die Einheit in der Gemeinde umzusetzen. Und wir alle kennen diese zwei Motive gut aus unserem eigenen Leben. Ich denke mal, dass niemand hier sitzt oder auch steht, ja, der noch nie selbstsüchtig war oder noch nie Dinge aus nichtigem Ehrgeiz getan hat. Und warum kann ich davon ausgehen? Weil es in der Natur des Fleisches liegt, zu sündigen, Dinge zu tun, die einem heiligen Gott nicht gefallen können. Die einem heiligen Gott nicht gefallen können, da er abgesondert ist von allem, was auch nur im Ansatz böse, verdorben und damit Sünde ist. Und wenn du Christ bist, das heißt, Christus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, weil du erkannt hast, wie schlecht verdorben und sündig du bist und dass du Rettung brauchst, die nur Christus in seinem blutigen Tod geben kann, dann bist du noch immer im Fleisch, aber deine Natur ist ausgetauscht. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Deine Natur ist gerecht und du wirst die Ewigkeit eines Tages in der Gegenwart Gottes verbringen und ihn in Ewigkeit anbeten. Und du bist schon jetzt in der Lage, Gutes zu tun, Gott die Ehre zu geben in den Dingen, die du tust, da es Realitäten in deinem Leben gibt, die ein Nichtchrist niemals haben kann. Die Frucht des Geistes. Das, was Paulus hier in Vers 1 sagt, das ist alles in deinem Leben vorhanden. Wenn du Christus hingegen nicht als deinen Herrn und Retter annimmst oder anerkennst, dann ist deine Natur von Grund auf verdorben, böse und sündig. Du wirst niemals in der Lage sein, Gutes zu tun und Gott damit die Ehre zu geben. Denn aus eigener Kraft kann niemand gerettet werden, geschweige denn Gott, dem heiligen Gott, Ehre geben. Und ich hoffe, dass wir, dass du, dass ich immer wieder neu erkennen, was Christus getan hat und dass er unser Herr, Heiland und Retter sein möchte. Wir dürfen und wollen unsere Knie vor ihm beugen und uns von der Sklaverei der Ungerechtigkeit in die Sklaverei der Gerechtigkeit begeben und Christus als unserem Herrn ehren und dienen, er, der uns freikauft. Paulus schreibt hier an eine Gemeinde. Er schreibt an Christen, die in der Lage sind, Gott die Ehre zu geben, weil Christus sie freigekauft hat. Und so wollen wir diesen Text betrachten und auf die Gemeinde anwenden. Wenn du nicht glaubst, dass Christus dein Herr und Retter ist, dann gehörst du auch nicht zur Gemeinde. Und dann ist das, was du jetzt gleich hörst, vielleicht ein guter Ratschlag, gute Tipps für das, was in deinem Leben sein kann oder wie du dich verhalten könntest. Aber diese Ratschläge wirst du nie in einer Gott wohlgefälligen, guten Motivation umsetzen können. Es wird Gesetzlichkeit werden. Selbstsucht und nichtiger Ehrgeiz. Das sind die ersten zwei Dinge, die Paulus anspricht. Dass sie nicht die Motivation hinter dem sein sollten, wie wir was, warum tun. Und Paulus, der die Selbstsucht als erstes anspricht, das ist eigentlich kein Wunder, schreibt ein Kommentator. Denn er schreibt weiter, Zitat, Selbstsucht ist die Wurzel aller anderen Sünden. Und die Beispiele sind endlos und fangen schon vor 1. Mose 3 an. Satan hat sich erhoben und wollte größer sein als Gott. Deshalb ist er gefallen. Das lesen wir zum Beispiel in Jesaja 14, wenn Jesaja schreibt, ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrst du zur tiefsten Grube. Wer dich sieht, wird auf dich schauen, wird dich ansehen und sagen, ist das der Mann, der die Welt zittern und die Königreiche beben machte, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte zerstörte und seine Gefangenen nicht nach Hause entließ? Jesaja 14, 12 und folgende. Adam und Eva, auch ein schrecklich trauriges Ereignis, das, wie ihr wisst, bis heute seine Konsequenzen zieht und anhält. Sie haben ihren Willen über den ihres Schöpfers gesetzt. Und sie wollten so sein wie Gott, wie er. Und wir könnten stundenlang Menschen aufzählen, die selbstsüchtig waren oder sind und müssten uns in der einen oder anderen Situation mit zu ihnen zählen. Selbstsucht ist also ein Thema, um dessen Bedeutung Paulus weiß. Und deshalb spricht er es an. Eritheia ist das griechische Wort, das Paulus hier für Selbstsucht verwendet. Und es ist nicht das erste Mal, dass er das in seinem Brief an die Philipper aufschreibt. Und so sehen wir in Kapitel 1, Vers 16 bzw. Vers 17 in der Elberfelder, sehen wir schon, dass er diejenigen verurteilt, die das Evangelium aus Selbstsucht und nicht lauter verkündigen. Allerdings bezieht sich das Wort Eritheia in seinem ursprünglichen Sinn nicht auf etwas Negatives, sondern eher auf einen Tagelöhner. Auf jemanden, der Arbeit sucht. Aber wie es so ist mit der Sprache, ändern sich Bedeutungen einzelner Worte. Und so war es auch hier, sodass Eritheia ausschließlich für Selbstsucht verwendet wurde. Und in diesem Kontext benutzt Paulus das Wort. In einem Kommentar steht zu Eritheia zur Selbstsucht folgendes Zitat. Es geht um die Selbstverwirklichung, ein rastloser Kampf, bei dem es darum geht, immer der Erste zu sein und über Leichen zu gehen, egal was oder wer im Weg steht. Und so sehen wir immer wieder Warnungen vor Selbstsucht, vor dem rastlosen Kampf, immer der Erste sein zu wollen. Und so schreibt es Paulus auch an die Römer in Kapitel 2, Vers 8, indem er sie warnt, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Paulus spricht hier von dem Gericht, welches unweigerlich kommen wird. Die Korinther, unter denen, wie ihr wisst, viele Streitigkeiten waren, muss er mit folgenden Worten ermahnen. 2. Korinther 12. Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch? Vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir und das alles, Geliebte, zu eurer Erbauung. Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, so weiter. 2. Korinther 12, 19 folgende. Paulus zeigt eindeutig auf, dass Selbstsucht nicht in der Lage ist, mit Gottes Ehre unter einen Hut gebracht zu werden. Und kurz bevor er die Frucht des Geistes niederschreibt, zeigt er die Frucht des Fleisches in Galater 5 auf. Und da schreibt er, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Eigentlich eine ziemlich krasse Liste, in der die Selbstsucht mittendrin steht. Von denen ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ziemlich deutlich, oder? Und dass Selbstsucht nicht mit dem Reich Gottes zusammenpasst, das bestätigt auch Jakobus in seinem Brief, indem er in Jakobus 3 schreibt, wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit, denn das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Nur auf das eigene bedacht zu sein, das sollten die Philipper nicht. Tut nichts aus Selbstsucht, geht bitte nicht über Leichen in eurer Gemeinde, ruft Paulus sie auf, denn Selbstsucht wird die Einheit zerstören. Und wisst ihr, wo Selbstsucht beginnt? Sie beginnt nicht etwa beim anderen, der uns irgendwas tut, was wir ungerecht finden, sondern sie beginnt im eigenen Herzen. Und weil diese Sünde so tiefgreifend ist, ist keine Gemeinde davor gefeit, und sei sie noch so gut belehrt oder gesund, Selbstsucht ganz auszumerzen. Selbstsucht kann zerstören. Sie fängt im eigenen Herzen an und sie kann schneller zerstören, als man denkt. Aber Paulus führt auch den nichtigen Ehrgeiz auf und benutzt dafür ein Wort, das ausschließlich hier im Neuen Testament vorkommt. Es ist das Wort Kenodoxia. Und es setzt sich aus zwei Worten zusammen. Das griechische Wort Keno bedeutet leer. Das griechische Wort Doxa bedeutet Ehre. Und das Wort Doxologie kommt euch vielleicht bekannt vor. Es ist die Ehre Gottes. In jedem Bereich unseres Lebens. Aber Kenodoxia, die leere Ehre, sucht nur sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Somit ist sie eine Auswirkung von Selbstsucht. Und Paulus schreibt, tut nichts aus Selbstsucht oder leerer Ehre. Wenn wir an Leute denken, die zu leerer Ehre gelebt haben, fallen uns ganz schön schnell die Pharisäer ein. Und vielleicht noch tausend andere. Aber wir alle haben einmal für leere Ehre gelebt oder leben immer noch für sie. Wir stellen uns in den Vordergrund, unsere Interessen, unsere Wünsche, unsere Traditionen und wehe, sie werden nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorstellen. Und nichts kann eine Gemeinde schneller zerstören als Zwietracht und Streitigkeiten über irgendwelche belanglosen Dinge, die mir genauso wichtig erscheinen wie Gottes Wort. John Eadie schreibt dazu, zu diesem Begriff leere Ehre folgendes. Zitat, dieses Selbstbelügen ist mit Sicherheit dumm, aber vielmehr zerstört es den Frieden. Übertriebene Selbstdarstellung saugt die Bruderliebe auf wie ein schwarzes Loch. Was ich denke, ist das Vernünftigste. Was ich vorschlage, ist das Beste. Meine Behauptungen sind unwiderlegbar und mein System kann und darf nicht angefochten werden. Etwas anderes, wie ich zu behaupten, ist der Beweis, dass du unter Gericht fallen wirst. Mir zu widersprechen, kommt einer dämlichen oder unvergebbaren Sünde gleich. Ich muss leiden, warum auch nicht? Und alle müssen mir folgen und wehe, ihr tut das nicht. Zitat Ende. Was für ein Zitat. Und das sollte uns alle treffen. Was sagst du? Bist du derjenige, der sagt, boah, ich muss hier die Kinderstunde so vorbereiten, dass alle denken, wie toll ich bin? Oder ich muss jedem erzählen, dass ich das Klo geputzt habe, um möglichst viel leere Ehre zu bekommen? Gefährlich wird es auch, wenn die Wortverkündigung oder das, was wir singen, aus leerer Ehre getan wird. Ha, ich zeige euch jetzt mal, wie toll ich bin und wie viel besser ich predigen kann als ein anderer. Ich zeige euch jetzt mal, wie toll ich Cajon, Gitarre oder Klavier spielen kann, wie toll meine Stimme ist, nur um euch zu beeindrucken. Das führt zu leerer Ehre und Selbstsucht. Und das wird die Einheit zerstören. Das hat es getan, Paulus warnt die Korinther davor. Wir sehen es in unserem Umfeld und das wird auch weiterhin geschehen, wenn wir unsere Herzen nicht bewahren, und nicht für leere Ehre, sondern für Gottes leere Ehre leben. Es geht darum, für Gottes Ehre zu leben und unsere Herzen zu bewahren. Mensch, denkst du jetzt, Hopfen und Malz verloren. Aber der Vers ist Gott sei Dank ja noch nicht zu Ende. Und Paulus fährt wunderbar fort, indem er das Austauschprinzip anwendet. Und das macht Paulus häufig. Er zeigt oft auf, wie etwas nicht sein soll und hört an dieser Stelle nicht auf, sondern er sagt auch immer, wie es möglich ist, Gott die Ehre zu geben und ihm zu dienen. Und so auch hier. Tut nichts aus Selbstsucht oder leerer Ehre, schreibt er, sondern, ja, lass das weg, sondern mach das so. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Was für eine tolle Aussage, die aber gleichzeitig auch viel abverlangt und manchmal richtig schwer umzusetzen ist. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und Demut, das griechische Wort hierfür ist tapeinoprosyne. Tapeinoprosyne und bedeutet wortwörtlich eine gedankliche Niedrigkeit. Ich stelle mich bewusst unter etwas anderes oder unter jemand anderen, weil ich nicht auf mich selber achte. Tapeinoprosyne. Demut ist also das krasse Gegenteil von Selbstsucht und leerer Ehre. Leerer Ehre, dem persönlichen Stolz. Und Demut ist somit eine wichtige Eigenschaft, vor der auch Salomo in den Sprüchen immer wieder schreibt und sie immer wieder hervorhebt. Er schreibt zum Beispiel, auf Übermut folgt Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit, Sprüche 11. Besser bescheiden sein mit einem Demütigen als Beute teilen mit einem Hochmütigen, Sprüche 16. Und ein Vers, der im Neuen Testament zitiert wird, Sprüche 3, wenn er auch spottet über die Spötter, so gibt er doch den Demütigen Gnade. Demut ist eindeutig etwas Gutes und nichts Negatives. Wir sollten es nicht in dem negativen Blick haben, dass wir mit Demut verbinden, oh, der ist ein Fußabtreter für mich. Ja, Demut ist etwas Positives. Demut ist eine Tugend, die jeder Christ haben soll. Wir sollen demütig sein. Wir sollen den anderen höher stellen als uns selbst, um Gott die Ehre zu geben. Es geht darum, sich nicht über den anderen zu erheben und allein schon zu denken, dass ich etwas Besseres wäre oder etwas besser könnte. Und ein Kommentator schreibt über die Demut Folgendes. Eine demütige Person ist nicht jemand, der ab und zu an sich denkt. Sie denkt überhaupt nicht an sich selbst. Die demütige Person kennt sich selbst und nimmt das auch so an. Sie vertraut auf und hält zu Christus, um ihm die Ehre zu geben. Es geht um die anderen. Die Augen der Gläubigen sind von sich selbst auf andere weggelenkt. Zitat Ende. Lasst uns das Zitat kurz auseinandernehmen. Die Person kennt sich selbst und nimmt sich auch so an, heißt es. Und das schreibt der Autor hier und bezieht sich auf einen wunderbaren Vers aus Römer Kapitel 12. Heißt in Römer Kapitel 12, Vers 3, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wie sollen wir von uns denken? Überhaupt nicht hoch. Wir sollen erkennen, wer wir waren und wer wir jetzt in Christus sind. Es geht darum, Gott die Ehre zu geben. Und so beschreibt sich auch Paulus als der Geringste unter den Christen, unter den Gläubigen. Er hat eine demütige Sicht und ist sich bewusst, wer er in Christus ist. Es geht ihm um die anderen. Das lesen wir immer wieder in seinen Ermahnungen, Ermutigungen, in seinen Gebeten und seinen Flehen für alle Gläubigen. Er betreibt keine Bauchnabelschau und schaut, oh, mir geht's so schlecht. Ich sitze hier unter Hausarrest und keiner kümmert sich um mich. Nein, er schaut auf seinen Herrn und Meister, um andere zu sehen und anderen dienen zu können. Und wenn du an Demut und damit verbundene Personen in Gottes Wort denkst, dann fallen dir vielleicht mindestens zwei Personen außer Paulus ein. Die erste Person war ein großer Führer. Und Gott hat ihn gebraucht, um sein Volk aus Ägypten zu führen. Es war Mose. Und von Mose können wir in 4. Mose 12, Vers 3 etwas Besonderes lesen. Dort heißt es, ich lese nach der Luther-Übersetzung, aber Mose war ein sehr demütiger Mensch. Mehr, man kann auch sagen demütiger, als alle Menschen auf Erden. Das heißt, es gab niemanden, der demütiger, der weniger von sich selbst gedacht hat als Mose. Und der Kontext dieser Stelle ist, dass sich Miriam und Aaron, Moses Geschwister, gegen ihn, gegen Mose, gegen den großen Führer aufgelehnt haben und jetzt von Gott gestraft werden. Hallo? Sie lehnen sich gegen Mose auf, den Anführer, den Gott auserwählt hat. Und was tut Mose? Mose sagt nicht, ha, das geschieht euch recht. Ich will, dass ihr so leidet. Nein, er denkt das nicht. Er geht davon aus und er schreit zum Herrn. Er, der von Angesicht zu Angesicht mit Gott redet, schreit zum Herrn, wie es in Vers 13 steht, dass Gott doch die Strafe weglassen würde. Er denkt nicht an sich selbst. An einer anderen Stelle, das Volk Israel macht sich das goldene Kalb. Gott ist darüber so zornig, dass er zu Mose sagt, ich will sie alle vernichten und ausrotten. Und dich, Mose, will ich zu einem großen Volk machen. Und Mose sagte natürlich zu, denn wer will nicht berühmt werden und von sich sagen können, dass Gott ein großes Volk aus ihm gemacht hat? Nein. Auch hier ein eindeutiges Nein. Mose flehte Gott an, sein Volk zu verschonen. Er hatte sie im Blick und nicht sich selbst. Er hat die anderen höher geachtet als sich selbst. Er war demütiger als alle Menschen auf der Erde. So sagt Gott. Und Gott hat diese Strafe abgewendet, hat sie nicht alle vernichtet. Mose war ein sehr demütiger Mann. Die zweite Person, die uns in den Sinn kommt, ist Gott selbst. Gott selbst, indem er auf diese Erde kam, um zu dienen. Jesus Christus, an dessen Geburt wir schon bald denken dürfen. In folgenden Versen aus Philipper 2 schreibt Paulus die so bekannten Verse und verknüpft die Verse 1 bis 4 mit Christus. Was für ein Vorbild wir folgen sollen. Er schreibt in Philipper 2 ab Vers 5, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und das sind Verse, die viele von euch mitsprechen können, weil sie sehr bekannt sind. Aber wisst ihr eigentlich, was ihr da sagt? Christus war Gott. Er hat den himmlischen Palast verlassen, um in der Gosse zu leben. Und das nur, weil er uns so sehr liebt, weil er sich erniedrigt hat, um für uns am Kreuz zu sterben. Das zeigt seine Demut auf, die wir nachahmen sollen, die wir aber niemals in voller Perfektion erreichen können, nicht in diesem Leben. Ein anderes Beispiel aus dem Leben Jesu finden wir in Johannes 13, die Fußwaschung. Und ihr kennt die Geschichte. Es ist das letzte Passamahl. Jesus und auch die Jünger wussten, dass er bald sterben würde. So können wir in der Parallelstelle in Lukas 22 lesen, wie Christus herzlich danach verlangte, mit ihnen zu essen. So wurde das Passa vorbereitet, die Teilnehmer traten ein, aber irgendwie wurde es versäumt, dass ihnen die Füße gewaschen werden. Es war kein Sklave da, der dafür zur Verfügung stand. Aber keiner von den Jüngern kommt auf die Idee, selbst seine eigenen Füße zu waschen, geschweige denn die der anderen. Stattdessen streiten sie sich mal wieder darüber, wer denn der Größte sein wird im Reich des Himmels. In dieser Situation steht Jesus auf, legt sein Obergewand ab und fängt an, ihnen die Füße zu waschen. Und dann sagt er in Lukas 22 folgendes: Ihr aber sollt nicht so sein, vorher redet er von den Heiden, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch und der Dienende. Und mit Johannes 13 können wir ergänzend sagen, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Seid ihr dabei, das zu begreifen? Ansatzweise zu verstehen, was Christus getan hat? Könnt ihr sehen, was für ein Vorbild Jesus Christus ist? Könnt ihr sehen, dass wir ihm nacheifern sollen? Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Und das ist Demut. Auf der anderen Seite, sei bitte vor falscher Demut gewarnt, denn sie kann schnell zu Hochmut werden. Boah, schaut einmal an, wie demütig ich bin. Ich habe die Toiletten geputzt, die Blumen gegossen, den Boden gewischt und keiner hat's gesehen oder was gesagt. Ich bin wirklich demütig. Tja, mit anderen Worten kann man auch sagen, Mensch, Demut, mein Freund, ist wirklich dein größter Stolz. Und ein Kommentator sagt hier treffend, Demut ist die Gnade, die du verlierst, sobald du weißt, dass du sie hast. Ich sag's noch einmal, Demut ist die Gnade, die du verlierst, sobald du weißt, dass du sie hast. Du kannst nicht sagen, dass du so demütig bist, denn das wird dich wieder hochstellen. Es geht um die anderen, es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, dass andere sehen, wie toll du bist. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und von Vers 3 gehen wir noch zu Vers 4 über. Vers 4 sagt wirklich nicht viele andere Dinge, die wir schon beleuchtet hätten. Da schreibt Paulus noch einmal dasselbe mit anderen Worten. Da schreibt er, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder schaue auf das des anderen. Und ihr Lieben, hier geht es nicht um Neid oder Eifersucht, weil wir die ganzen Dinge anschauen, die anderen haben. Das wäre ja das Gegenteil von Einheit in der Gemeinde. Hier geht es wie schon vorher darum, nicht selbstsüchtig das zu horten, was man meint zu brauchen, zu wollen oder haben zu müssen. Es geht nicht um leere Ehre und Selbstsucht. Es geht nicht um das Besserwissen oder Angeben. Und so zeigt Paulus uns den zweiten Gegensatz auf. Jeder schaue nicht auf das Seine, ist der erste Teil von Vers 4. Und es geht darum, etwas vor den Augen zu begutachten. Etwas vor Augen zu halten und anzuschauen, zu bewundern, zu schauen, zu beurteilen, was muss noch getan werden. Jeder soll nicht auf sich selbst gucken. Wir sollen uns nicht um uns selbst drehen und nur auf das schauen, was unser geistliches Wachstum braucht, was wir machen müssen, um besser zu werden. Das kann böse Folgen haben. Menschen, die nur auf sich selbst fixiert sind, fangen an, komische Sachen zu machen und zu sagen, um heiliger zu werden. Sie fangen an, komische Sachen zu machen und zu sagen, um heiliger zu werden. Das Asketentum zum Beispiel. Ja, man erlegt sich irgendeine Bürde auf, um heiliger, um besser zu werden. Und man bestraft sich, wenn man versagt, mit Dingen, die nicht einmal im Ansatz biblisch sind. Paulus geht es darum, dass er den Philippern aufzeigen möchte, dass es nicht um Gesetzlichkeit, sondern Einheit geht. Sie sollen nicht gucken, wo muss ich noch an mir arbeiten, dass ich irgendwann in den Himmel komme? Wo muss ich an mir arbeiten und mich bestrafen? Es geht darum, dass wir auf den anderen schauen. Es geht darum, dass wir die Einheit in der Gemeinde wahren. Denn Gesetzlichkeit wird zu Stolz führen, weil man selbst so toll ist und so viel erreicht hat. Und Paulus will genau das nicht. Dass die Philipper unbiblische Gesetzlichkeit in ihrem Leben umsetzen, die ihre Einheit zerstören würde. Erinnert euch an den Hintergrund, aus dem Paulus kommt. Er war ein Gelehrter in der Schrift. Er hat das Gesetz gehalten und hat es versucht und umgesetzt. Er war gesetzlich und er sagt den Philippern hier, schaut nicht auf euch, sondern er fährt weiter fort mit dem positiven Aspekt und tauscht das wieder aus und sagt, sondern jeder schaue auf das des anderen. Jeder soll den anderen anschauen und beurteilen, wo er noch wachsen muss. Was braucht der andere? Wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich ihm die Füße waschen? Und Paulus hält diese Aussage sehr breit, setzt aber voraus, dass Vers 1 schon in ihrem Leben vorhanden ist und dass sie Verse 2 bis 4 beginnen umzusetzen und anzuwenden. Wenn Christen auf das Gleiche bedacht sind, streben sie danach, Christus nachzuahmen und sein Vorbild, nach seinem Vorbild zu leben. Sie wollen Gott die Ehre geben und das geschieht, indem sie auf das schauen, was der andere braucht. Was der andere braucht, das bedeutet auch, um es mit den Worten von Paulus aus Römer 12 zu sagen, Römer 12, die Verse 9 bis 16, das bedeutet auch, dass die Liebe ungeheuchelt sei. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch selbst nicht für klug. Setzen wir das um? Halten wir uns zu den Niedrigen? Achten wir den anderen höher als uns selbst? Weinen wir mit den Weinenden? Freuen wir uns mit denen, die sich freuen? Üben wir Gastfreundschaft? Halten wir uns nicht für klug? Schauen wir auf das, was der andere braucht? Oder schauen wir auf uns selbst und was wir unbedingt haben wollen? Und John Eadie fasst in einem Abschnitt von Paulus diesen Vers gut zusammen und sagt in seinem Kommentar, Paulus setzt eine heilige Besorgnis und warmherziges Mitgefühl voraus. Nicht eine absolute Selbstkasteiung, also eine Selbstbestrafung, sondern ein ehrliches Interesse am geistlichen Wohlergehen des anderen. Es geht nicht um mich in meiner isolierten Welt, in der andere nicht existieren, sondern um meinen Umgang mit ihnen und ihren Umgang mit mir, in ehrlicher Gemeinschaft und Liebe. Mein Ziel ist es nicht, mich über sie zu stellen und sie bloßzustellen, sondern gemeinsam in unserer Heiligung zu wachsen. Zitat Ende. Bist du dir bewusst, dass du nicht isoliert von anderen bist, dass das, was du sagst, tust, denkst, nicht ohne Konsequenzen bleibt? Ich meine, schau dich nur mal um, nach rechts, nach links. Ja, sitzt du alleine hier? Oder gibt es andere? Gibt es Geschwister, die um dich rumsitzen, auf die du schauen darfst und sollst, um die du dich kümmern darfst, weil wir gemeinsam eine Einheit sein wollen, die Christus immer ähnlicher wird und ihm die Ehre gibt. Das ist so wunderbar. Wir dürfen uns umeinander kümmern. Wir müssen nicht mit unseren Ellbogen hier in der Gemeinde sein und schauen, was wir brauchen, was ich jetzt haben will, sondern wir dürfen und sollen uns umeinander kümmern. Wir sollen Christus nachahmen, der seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Paulus hält die Philipper dazu an, seine Freude völlig zu machen, indem sie die Voraussetzungen, die in ihrem Leben geschaffen wurden, auch umsetzen, um die Einheit in der Gemeinde zu wahren. Er zeigt deutlich auf, wie es ausschauen soll und gibt ganz praktische Anweisungen, wie die Einheit in der Gemeinde ausschauen soll. Macht meine Freude völlig, schreibt er, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder schaue auf das des anderen. Und wie fährt er fort in Vers 5? Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wahnsinn, was Paulus für einen Aufruf startet. Und dieser Aufruf gilt auch dir und mir. Wir dürfen und sollen das, was Paulus den Philippern schreibt, was er möchte, dass sie in ihrem Leben umsetzen, auch in unserem Leben anwenden, um Gott die Ehre zu geben. Abschließend möchte ich uns ein paar Fragen stellen und uns prüfen, ob wir einander höher achten als uns selbst oder ob wir in Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz nur auf uns schauen. Wo gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du dich über andere erhebst? Schon allein in Gedanken. Wo du einfach denkst, oh, ich könnte das viel besser als der. Oder, oh, nicht schon wieder. Ja, warum muss der das immer so machen? Ich würde das viel besser machen. Wo erhebst du dich über andere? Wo fängst du an, andere zu richten? Wo fängst du an, dich in Gedanken über andere zu erheben? Um was dreht sich dein Leben? Sind deine Gespräche von dir und deinen Problemen geprägt? Oder geht es dir darum, zu erfahren, wie es deinem Gegenüber geht? Und damit meine ich nicht nur den Ehepartner. Ja, und wie du deinem Gegenüber, wie du deinem Bruder, deiner Schwester in der Gemeinde helfen kannst, Gott die Ehre zu geben, zu wachsen. Das hat Paulus gemacht. Er hat zwar ganz kurz seine Situation geschildert, er ist in den Fesseln, aber hat es gleich so gewendet, dass Gott die Ehre bekommt. Es dient zur Förderung des Evangeliums. Was ist deine Motivation für den Dienst, den du hier tust? Willst du den anderen zeigen, wie toll du den Kuchen schneiden kannst? Oder wie toll du die Kinderstunde machst? Wie toll du das Klo putzt, wie toll du die Stühle hier gerade hinstellst, wie toll du singen kannst. Um was geht's dir? Willst du dich in den Mittelpunkt stellen und die Aufmerksamkeit auf dich ziehen? Sagst du, hey, komm mal her, ich muss euch was erzählen, was ich denke, was richtig ist. Ja, meine Tradition will ich euch aufgeben, überstülpen. Das ist gleich die nächste Frage. Fällt es dir schwer, eine andere Meinung anzunehmen, weil deine die richtige sein muss? Stülpst du deine Meinung den anderen über und bist du sauer, wenn sie die nicht annehmen? Ganz nach den zwei Regeln. Regel Nummer 1, ich habe immer recht. Und Regel Nummer 2, wenn ich mal nicht recht habe, tritt Regel 1 automatisch in Kraft. Ja? Wir sollen anhand von Gottes Wort schauen, was gut, was richtig ist. Wir sollen die Freude vollkommen machen, wie Paulus an die Philipper schreibt. Wir sollen Christus, wir sollen Gott die Ehre geben, indem wir eines Sinnes in gleiche Liebe haben, einmütig und auf das eine bedacht sein. Und das sollen nur ein paar kleine Fragen sein. Ein paar Fragen, die du dir selber stellen darfst. Ja, ich werde jetzt nicht am Mittwoch jeden um eine Antwort bitten, sondern prüft euch einfach selbst und lasst euch prüfen. Ja, lasst euch prüfen von dem, der in euch das gute Werk begonnen hat. Prüfe, ob du Gott die Ehre gibst und den anderen höher achtest als dich selbst oder ob du dir die Ehre gibst und dich höher achtest als alle anderen. Paulus legt die Voraussetzung und Umsetzung für die Einheit in der Gemeinde klar aus und zeigt auf, wie das machbar ist. Er möchte, dass die Philipper so gesinnt sind wie Christus. Möchtest du so gesinnt sein wie Christus? Dann tue nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, aus leerer Ehre, sondern denke nicht an dich. Achte den anderen höher als dich selbst, schon in Gedanken. Nicht in falscher Demut, die zum Hochmut wird, sondern in Demut, die dich außer Acht lässt. Denn es geht um den, dem die Ehre gebührt. Und das ist Christus, es ist Gott und nicht der Mensch. Und es ist mein Anliegen und ich hoffe, dass wir als Gemeinde einander höher achten und auf den anderen schauen, was er braucht. Es ist mein Anliegen, sagen zu können, dass wir als Gemeinde danach streben, die Realitäten umzusetzen, indem wir eines Sinnes sind, die gleiche Liebe haben, einmütig auf das eine bedacht sind und uns in Demut höher achten und aufeinander Acht geben. Wir wollen so gesinnt sein, wie Christus es auch war, oder? Amen.